mit Clausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Clausen über Kultur und Religion.
RevLab. Herzlich willkommen zum ersten Podcast im neuen Jahr 2024. Heute habe ich zu Besuch bei Draußen mit Clausen den Musiker, Saxophonisten und Autor Uwe Steinmetz. Hallo Uwe,
schön, dass du da bist.
Du hast ein sehr, sehr schönes Buch geschrieben über ein Thema, das mich schon seit langem interessiert. Ich bin aber kein Kenner im Unterschied zu dir. Ich kann auch nicht mal richtig Musik machen, ich kann es nur genießen. Jazz und Spiritualität, ein ganz tolles Essaybuch, nicht so riesig dick, aber auch dabei ganz schön gehaltvoll und gut zu lesen, wo du der Frage nachgehst, was hat eigentlich Jazz mit Religion, Spiritualität, vielleicht auch Christentum zu tun, wo gibt es Verbindungen, wo öffnet sich was, wo teilt sich was, und darüber möchte ich mit dir gerne sprechen. Das ist ja dein Lebensthema.
Ja, mittlerweile, wenn man älter wird, stellt man fest, man tut ja nichts anderes mehr. Genau, ja, so fühlt sich das an.
Magst du vielleicht mal kurz erzählen, vielleicht erstmal eine Frage, ich hatte einmal ein lustiges Gespräch mit einem Musiker, wo ich mich ein bisschen beschwert habe, dass es so wenig nach meinem damaligen Kenntnisstand gute Bücher über Musik gibt und ich mich beschwert habe, warum schreiben eigentlich diese Musiker nicht mehr Bücher, dass man das besser versteht, so viele Leute wie mich. Und dann sagt er, Musiker schreiben keine Bücher, die machen Musik. Nun hast du aber doch ein Buch geschrieben. Warum eigentlich?
Also ich wurde gefragt, das freut mich, genauso wie eine Anfrage für ein Konzert. Denn bisher habe ich Bücher veröffentlicht im akademischen Bereich aufgrund meiner Forschungsarbeiten, die ich sehr spät, jetzt erst vor ein paar Jahren gemacht habe, über Religion und Jazz. Das war mir aber sozusagen wirklich vom persönlichen Reflektieren her wichtig, da nochmal tiefer zu gehen in meiner eigenen Arbeit. Und als dann eine Anfrage kam, das als Essay aufzurollen und neu anzuschauen, da war ich eigentlich dankbar. Denn die der Versuch, in eine ganz konkrete Sprache Musik zu fassen, das, was mir eben auch spirituell wichtig ist, das gelingt natürlich im akademischen Rahmen nur ansatzweise. Und genau deswegen habe ich immer gedacht, vielleicht soll ich dann doch auch nichts schreiben. Aber so ein Essay hat eben eine fast lyrische Form manchmal und das hat mir sehr gefallen.
Gibt ja den alten Spruch, über Musik schreiben ist wie über Architektur tanzen.
Ganz genau. Ja.
Nichtsdestotrotz, es liest sich sehr schön. Also einerseits, weil du wirklich nochmal auch in die Geschichte gehst und einfach ein paar Dinge nochmal auch erhältst, gibt es ganz wunderbare Hörhinweise. Also das Ohr muss einem ja geöffnet werden.
Ja.
Und du beziehst diese beiden Bereiche. Da kommen wir gleich ein bisschen drauf, was verstehen wir eigentlich unter Jazz und Spiritualität jeweils. Kommen wir noch drauf. Aber vielleicht nochmal, damit diejenigen, die uns zuhören, bisschen besser verstehen, was du für ein Typ bist. Wie kommst du eigentlich zu diesem Lebensthema? Also du bist ja Saxophonist seit Ewigkeiten.
Genau.
Ja. Aber wie kommt sozusagen dein Weg dann zum Jazz und dann in diesen Grenzbereich Jazz und Spiritualität?
Also ich habe mit 16 mein erstes Instrument bekommen, ein Saxophon. Davor hatte ich schon Flöte und sowas gespielt, aber Saxophon war wirklich ein Einschnitt. Und das kam mit Jazz zusammen, denn mein erster Lehrer war Jazzmusiker und der hat gesagt, du, wenn du das Instrument lernst, musst du auch Musik hören. Und für ihn gab es schon auch klassische Musik, aber natürlich kommt das Saxophon da nicht so oft vor wie im Jazz. Deswegen hat er mich für Jazz aufgenommen und über das Hören habe ich dann auch das Instrument für mich irgendwie als einen kompletten Dschungel erlebt, ein Abenteuer, wo ich rein will in diese Musikwelt. Genau, und das hat mich dann, weil viele der Musik, die er mir vorgespielt hat, letztlich dann doch auch spiritueller Jazz war, also von Eric Kloss angefangen, von einem Saxophonisten, der blind war und ganz viele Alben gemacht hat über diese Wahrnehmung von, wie hören blinde Menschen Musik, also er hat vieles visualisiert, natürlich dann über John Coltrane und Alice Coltrane auch zu Pharoah Sanders, zu vielen Musikerinnen und Musikern, die so spirituell motiviert waren. Und das habe ich am Anfang so ein bisschen abgeheftet in der Schule, weil ich jetzt nicht Kirchgänger war oder irgendeine andere Religion kannte, habe das wahrgenommen. Und später war ich während des Studiums in Indien für ein halbes Jahr, weil mich die indische Musik faszinierte. Und da ist mir dann sehr deutlich geworden, na, die Musik funktioniert nicht ohne eine klare Verortung in einem spirituellen Hintergrund. Das ist eine ganze Kulturtradition. Und die indischen Musikerinnen und Musiker, mit denen ich gearbeitet habe, die haben immer gesagt, na dann guck doch mal bei dir selber. Also Jazz machst du, klar, aber was ist denn da dann mit den religiösen Wurzeln? Und so bin ich dann über Umwegen auch tatsächlich in Kirchen gekommen, weil ich schon Lust hatte, auch mit der Sakralmusik, die bei mir zu Hause war oder dann in Amerika, wo ich gelebt habe, mich zu verbinden. Und das ging eben in Kirchen eigentlich ganz schön. Und so begann der Weg. Ja.
Ganz lustig, man muss manchmal ins Ausland gehen, um das, was, was die eigene Herkunftstradition sein könnte, aber als solche nicht gesehen oder wahrgenommen wird, zu entdecken.
Total.
Ja, das ist interessant. Vielleicht eine Sache können wir auch kurz halten, weil es so mühselig ist, aber ein bisschen müssen wir es doch machen, nämlich Definition. Nun hast du ein Essay geschrieben und du bist Musiker und jetzt sind wir nicht im wissenschaftlichen Bereich, aber was ist eigentlich Jazz und was ist Spiritualität? Nur damit wir irgendwie eine Ahnung haben, wovon wir eigentlich reden. Kannst du das für dich definieren oder würdest du sagen, nee, das müssen wir wirklich von Fall zu Fall, von Platte zu Platte, Auftritt zu Auftritt, Ort zu Ort uns ansehen?
Oh, naja, also ich schlage mal vor, das, was Herbie Hancock zum Beispiel oft betont, Herbie Hancock ist ein Jazzpianist, der Jazz entscheidend mitgeprägt hat. Ich finde, dass Jazz keine Ansammlung von Stilistiken ist, sondern Stile prägt. Und dadurch ist Jazz eine Musik, die sich auf verschiedene Kulturtraditionen einlassen kann, etwas aus ihnen nimmt und mit dem weiterarbeitet und es auch wieder zurückfließt. Das ist in unseren heutigen Zeiten ja nicht ganz unumstritten, wie wir mit anderen Kulturen umgehen. Aber Jazz lebt von diesem Austausch, den ich ja auch in dem Essay beschreibe. Und oftmals entstehen Missverständnisse, wenn man Jazz als Stilistik beschreibt. So nach dem Motto, ich mag Jazz nicht. Und meistens, wenn man nachfragt, ist es dann irgendwie Free Jazz oder Dixieland, wenn das jemand sagt. Sondern Jazz ist dieses lebendige, vitale, sich einlassen, im Dialog mit anderen Kulturen zu arbeiten. Dann steht Jazz. Das Zweite, was Spiritualität ist für mich, ist definitiv eigentlich das, was jeder Mensch besitzt, die Erfahrung, dass etwas größer ist als man selber oder auch kleiner oder anders, außerhalb von dem, was wir so kennen, was uns darüber hinaus führt, was eine Sehnsucht weckt, das hat alles für mich ganz essentiell mit Spiritualität zu tun. Aber das bleibt logischerweise vage, weil das jeder anders kennt und auch erfahren sollte.
Ja, aber es sind ja erstmal, diese Begriffe jetzt sind ja erstmal nicht zum Totschlagen gedachte Hämmer, genau, sondern erstmal so Richtungsanzeigen. Gehe ich nochmal zum Thema Jazz. Also, weil wir jetzt hier nicht auf einzelne Stile gehen und, und Bebop und Cool und Swing und Stress und Nerv-Jazz und was es alles gibt, sondern das habe ich jetzt mir beim Lesen deines Textes so ging, es ist eine bestimmte Form, auch mit bestimmten Mustern umzugehen, Standards, mit Liedtraditionen ganz viel und die aber aufzunehmen, zu improvisieren und in Freiheit umzuwandeln. Richtig. Und das ist was anderes als ein Popsong, das ist was anderes als ein Rocksong, das ist was anderes als ein Stück klassischer Musik. Ja. Also dieser frei improvisierende Umgang mit etwas, was aber einem irgendwoher angeweht hat.
Richtig, ja, sehr schön beschrieben, genau. Da kommt also sehr stark die Persönlichkeit des Künstlers, aber eben die ganzen Limitationen des jeweiligen Künstlers eben auch zum Ausdruck. Das macht die Musik für mich eben auch so persönlich und damit führt das automatisch eigentlich fast zur Spiritualität. Das ist fast untrennbar sozusagen.
Ein zweiter Aspekt in deinem Buch, auf den ich so nicht gekommen wäre, der war für mich neu. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn so richtig verstanden habe, ist, dass du gesagt hast, Jazz hat auch was mit Erzählung zu tun. Es gibt so ein narratives Element. Das habe ich damit erstmal nicht verbunden, weil ich Jazz erstmal auch vornehmlich selber höre als Instrumentalmusik, also ohne Gesang. Was meinst du damit?
Es ist der Erzählduktus, also gerade im instrumentalen Jazz. Ich beschreibe das ja als dialogisch, dieses Format. Ich stelle Fragen als Musizierender in der Band an die anderen Mitkollegen. Ich spiele Sachen, auf die reagieren. Das ist also schon eine Form des Gesprächs, prozesshaft, wo sich Themen entwickeln, die weiter gesponnen werden. Anders geht's nicht. Der zweite Aspekt, also wenn wir vom Musizieren abrücken, ist der des Aufführens eben. Wir haben ein Publikum und das Publikum beeinflusst ganz stark das Musizieren. Also das erinnert mich eben als Geschichten erzählen, weil wenn wir eine Sache erzählen, erzählen wir sie jedem Menschen einfach einen Tick anders, weil wir auf den eingehen. Und diese Erfahrung machen eigentlich alle Jazzmusikerinnen sehr stark. Der zeigt sich sofort, wenn du jetzt mit einem Singer-Songwriter sprichst. Ich hatte gerade so eine Veranstaltung, wo wir das so gegenübergestellt haben, wo sie dann sagte, naja, bei mir ist es eben, ich habe meine Geschichte, die muss ich euch mitteilen. Es ist was Darstellendes. Ich habe das Gefühl, beim Jazz geht es immer über dieses Hören. Wir finden mal raus, was wir hier gemeinsam erleben können heute Abend. Was geht, was nicht geht. Das hat für mich viel mit Erzählen zu tun, allerdings nicht in diesem sehr vielleicht ja sehr offensichtlichen Stil, ich habe jetzt hier meine Geschichte. So ist es dann doch nicht.
Ja, mir kommen da zwei Assoziationen. Einmal war ich mal beim Kamasi Washington Konzert und es war irre schlecht dargestellt, sodass ich nichts sehen konnte. Okay. Und ich hatte ganz viel Klang und ich stand auch blöd und ich konnte nichts sehen. Und gerade jetzt bei so einem Jazz, der davon lebt, dass ganz viele miteinander auf der Bühne agieren, ja, muss man gucken, was da abgeht.
Klar, ja.
Und das, da kann man nicht die Augen zumachen oder das nervt. Also jedenfalls konnte ich damit gar nichts anfangen, weil eben dieses Erzählen vielleicht und dieses Gespräch, ein Gespräch sein, natürlich damit zu tun hat, dass da nicht nur einfach mal einer nach vorne geht und ein Solo gibt,
ja,
und dann wieder zurücktritt, wie ja, es so ein bisschen standardisiert auch manchmal geschehen kann, sondern dass es ein lebendiges, freies Interagieren ist,
ja,
und dann natürlich mit dem Publikum das, was zurückgibt, das irgendwie stumm ist, das mittanzt, das wartet. Mhm. Dadurch entsteht eine, überhaupt erst die Dynamik.
Genau, ja, ganz genau.
Sogar vielleicht bei so fast autistisch wirkenden Solokünstlern wie Keith Jarrett, der natürlich so einen inneren Dialog vorführt,
ja,
an dem man dann zumindest gespannt teilnimmt.
Ja, ganz genau.
Und auch nicht weiß, was dabei rauskommt.
Absolut. Und er fordert das ja ein, dass die Leute so konzentriert zuhören, dass er quasi eine gewisse Energie, allein, dass die alle Angst haben, wenn einer hustet, dann schreit er sie an. Das hat ja schon eine Kultur für sich. Genau, er fordert diese Energie ein des Zuhörens und dann, um diesen Freiraum für sich zu haben.
Das ist vielleicht nochmal ein Stichwort. Also wir wollen ja jetzt nicht den Jazz vereinnahmen, kirchlich oder sonst irgendwie, aber es ist ja doch interessant zu schauen, wo gibt es sozusagen Brücken. Und eine Brücke ist ganz elementar das Zuhören. Also es ist ja, wir leben ja in einer Zeit, wo wir ständig irgendwie was hören. Wir leben ja ganz stark vom Ohr.
Ja.
Wir hören, ich will jetzt nicht kulturpessimistisch werden, aber es ist schon mal ein Sachverhalt, dass wir ständig Musik hören können. Von ja, der tollsten Qualität, die ganze Zeit.
Richtig,
ja. Oft auch unbewusst, wenn wir durch den Supermarkt gehen und werden da gesteuert von irgendwelchen Klängen. Ist Jazz auch nochmal für dich eine Form, wirklich jenseits aller Zuordnung zu welcher Konfession auch immer, überhaupt ganz elementar Hören neu einzuüben oder zu erfahren?
Ja, für unsere Gesellschaft schon, glaube ich, weil wir das in der Tat durch so ein fast Überangebot auch medial, ich würde, wenn ich Pessimist wäre, bin ich leider nicht, vielleicht wäre es realistischer an der Stelle, ja, genau, aber ich zum Glück, würde ich sagen, wir verlieren das in unserer Gesellschaft. Ich würde sagen, es ist gefährdet, dieses genaue Hinhören. In anderen kulturellen Kontexten ist es noch zum Glück normaler, einfach Musik wirklich so bewusst zu erleben und sonst halt nicht ständig irgendeinen Hintergrund zu haben. Und ich fordere das ein bisschen ein, weil wir das als Musikerinnen und Musiker einfach brauchen für die Live-Darbietung. Dieses sehr konzentrierte Hören, das muss nicht immer eine Stille sein wie bei Keith Jarrett, aber so, dass wir so eine gemeinsame Energie finden im Zuhören. Sonst kann ich auch nicht spielen. Ich höre meinen Kolleginnen ja auch zu, wenn die spielen und singen oder wie auch immer. Und das ist eine besondere Qualität, die wir in der Gesellschaft jetzt auch metaphorisch gemeint überhaupt brauchen, dass wir eher zuhören, statt Debatten zu entfalten, in denen wir uns vielleicht Klischees um die Ohren hauen. Das brauchen wir vielleicht viel weniger als eine Kultur des Hörens.
Und da wäre ich dann natürlich auch bei einer wesentlichen Funktion einer Kirche des ja, Wortes oder und auch des Klangs, dass Gottesdienste ja immer auch nochmal Orte sind und Gelegenheiten, erstmal zuzuhören.
Ja.
Und das Hören ist ja nicht, wie es oft auch ein bisschen verleumdet wurde, eine passive Aktivität.
Richtig,
ja. Sondern es ist ja wahnsinnig aktiv, was ich erlebe das manchmal, wenn Leute mir sagen, was sie an meiner Predigt ganz toll fanden. Und ich überlege, das habe ich jetzt aber eigentlich nicht gesagt. ja. Weil es ja zeigt, dass da etwas passiert beim Hören.
Genau.
Und dann reicht es mir ja, wenn da was Gutes bei rausgekommen ist.
Ja.
Selbst wenn ich es gar nicht explizit wortwörtlich gesagt habe.
Ja. Und das ist genau, ich weise darauf hin, ja auch jetzt bei neurologischen Studien so spannend bei Jazz, dass zumindest die Neurologen, die das untersucht haben, an Gehirnströmen festgestellt haben, bei improvisierter Musik machen die Hörenden dasselbe wie die Musikerinnen. Also das finde ich fast paradox. Also die Verknüpfung, die nötig sind, um sozusagen der Musik so intensiv zu folgen, dass die, ja, dass die Leute wirklich sozusagen Fans sind der Musik, die passiert auf dieselbe Art und Weise, wie wir das im Konzert machen. Wir brauchen einen gewissen Flow, das heißt, wir können nicht alles analysieren, sondern müssen dem ganzen Geschehen folgen mit dem, was wir schon wissen. Das heißt, das Typische, jetzt liest mal die Partitur mit und sag, oh, das Horn war ein bisschen zu hoch oder tief, das fällt erstmal weg. Das ist ja ein wesentliches Kriterium, was wir sonst im Alltag ständig haben. Sozusagen ein Teil des Gehirns, das uns erzählt, das ist richtig, das ist falsch, hier stimmt was nicht. Das muss man im improvisatorischen Fluss ausschließen. Das passiert natürlich im klassischen Konzert teilweise auch, aber es gibt gerade bei den sogenannten Expertenhörern, das geht jetzt weit zurück auf Adorno, die Idee, da geht es immer auf dieses analytische Verstehen zurück. Und da wird aber das Gehirn eben nicht synergetisch gefordert, sondern eher so sehr konzentriert. Und das ist das Spannende beim Jazz, dass es das eben nicht will. Es will aber auch nicht nur den reinen Flow, wie jetzt meinetwegen beim coolen Popsong, der eine bestimmte Emotionalität sofort hervorruft oder Atmosphären. Und diese Mischung macht die Musik besonders spannend. Ich würde aber sagen, dass das eben auch viele traditionelle Volksmusik mit sich bringt. Und wir verlieren natürlich in unserer Kultur auch den Bezug zur Volksmusik. Das ist jetzt eine steile These, aber
nee, das ist eine gute These, die mich auch darin bestärkt, dass ich mir jetzt gerade eine norwegische ECM-Jazzplatte gekauft habe, weil im Skandinavischen, das ist ja, man denkt bei Jazz immer gleich an die USA, aber es gibt ja auch ganz tollen nordischen Jazz, der doch ganz stark auch eigen von nicht nur Chorälen, sondern auch richtigen Volks Liedern lebt.
Richtig,
und aus denen Standards entwickelt, mit denen er arbeitet.
Ja, genau. Das wäre für mich jetzt andersrum auch die Brücke zum Kirchenlied, dass ich selber gemerkt habe, durch die alten Choräle insbesondere, die so eine bestimmte Klangwelt, Modalen mit sich bringen, das ist genauso Vokabular, was super gut in den Jazz hineinpasst. Und was wir in unserer eigenen Kulturtradition wirklich haben als Schatz, und deswegen liegen mir ja Choräle und Kirchenmusik auch so am Herzen, weil sie eben über ihr ganzes, über ihre Semantik, das, was sie alles abbilden und reflektieren, eben auch wahnsinnig tolle Musik sind. Und wir haben das fast verloren, weil wir das, wir haben Brüche in unserer eigenen Geschichte als Land auch erlebt, verständlicherweise, die uns ganz skeptisch haben machen lassen gegenüber Musik, die sozusagen den Schein des Bekannten in sich trägt, wie ja das geistliche Lied am Anfang immer gern bezeichnet wurde. Es soll uns sofort mitreißen. Das haben die Choräle aber. Deswegen liegt mir das am Herzen, das zu verbinden.
Und dann ist es eben jetzt nicht nur eine verzweifelte Marketingmaßnahme. Wir nehmen mal die alten Lieder und verjazzen die so ein bisschen.
Ja, ja,
Diesen Abweg gibt's auch.
Ja.
Aber du würdest sagen, und damit würde ich doch noch mal einen kleinen Blick in die Geschichte des Jazz gehen. Es ist im Grunde was ganz Ähnliches wie eben in der Ursprungsgeschichte des amerikanischen Jazz aus Gospels und Spirituals.
Ja.
Entstanden zu sein.
Ja, genau. Ich glaube, das ist das, was Jazz auszeichnet. Das sind wir auch schon wieder beim Geschichten erzählen, weil du im alten Jazz immer diese Idee findest, von meinetwegen Predigen. Louis Armstrong hat davon viel gesprochen, he's preaching now, wenn jemand ein besonders tolles Solo spielte. Also es gab immer einen Bezug zur Kirche, aber auch zu der Idee, jetzt wird was Konkretes erzählt, und das waren immer auch die Art der Lieder. Ich weise im Buch ein bisschen auf die Brian Blade Band hin, die das sehr schön beschreibt. Die Musikerinnen und Musiker der Band, die spielen oft oder kommen alle aus Kirchen, spielen manchmal auch in Kirchen. Und dort werden die Lieder ja oft im Kollektiv so neu geformt. Die Tempi verändern sich ständig, man hört aufeinander. Und diese Art des Singens, die wir aus der Volksmusik eben auch theoretisch kennen, aus anderen Kulturen, die beeinflusst sehr stark die Wahrnehmung und die Tiefe von dem, was wir da haben. Es geht über die Noten hinaus. Es ist eben schon eine gemeinsam erzählte Geschichte musikalisch. Und diese Erfahrung prägt den frühen Jazz enorm. Und ich habe so ein paar Partiturbeispiele, die wirklich für heute, also Studierende lachen da immer drüber, wenn ich das zeige. John Coltrane's Skizze zu A Love Supreme, da sagt er zu seiner Band einfach, play the ending like church. Also damit könnte heute jetzt niemand zwingend was anfangen, aber was er meint ist, er sagt Blissfulness, da muss so ein Moment passieren wie am Ende einer Gospel-Song. Genau das muss hörbar werden, und die Band weiß, was sie da machen muss. Und diese Kodifizierung sozusagen so an einer Kulturtradition aus einer Volks- oder aus einer Kirchenliedtradition, das prägte den Jazz bis in die 60er Jahre sehr stark. Und da ist, glaube ich, bei uns, genau wie du das sagst, durch skandinavischen Jazz nochmal schöne neue Impulse in den letzten 20, 30 Jahren gekommen, dass wir sowas wiederentdecken, die Melodizität und dieses Element des gemeinsamen Erzählens von Geschichten durch die Musik. Denn Jazz hat eben natürlich auch viele andere Arme, bis hinein zum Protest, zu künstlerischen, politischen, ideologischen Überzeugungen, die sich durch die Musik ausdrücken sollen. Und ich spreche ja nun über diese andere Art sozusagen, diesen anderen Stream im Jazz.
Und kann man sagen, also manchmal gibt es ja auch Wellen, manchmal gibt es auch so Entwicklungen, also man geht vom Spiritual dann in den Jazz, dann geht man aus der Kirche raus in die Kulturwelt, in die Popkonsumwelt, manchmal kehrt man wieder zurück. Dann gibt es aber in Deutschland natürlich auch eine ganz, oder überhaupt in Europa eine stark säkulare, säkulares Selbstverständnis. Also mit Kirche haben wir jetzt mal nichts zu tun und mit Religion, sondern Jazz ist frei, ist modern, ist liberal in dem Sinne, säkular.
Ja.
Wie erlebst du denn jetzt die Diskussion gegenwärtig? Dein Buch fällt ja, glaube ich, nicht in so ein totales Vakuum, sondern das kommt ja aus Gesprächen.
Ja, ich habe das Gefühl, dass sich was verändert hat jetzt in den letzten 20 Jahren, in denen ich aktiv Musik mit in, zwar auch in säkularen Kontexten intensiv betreibe, eben vor allen Dingen auch in Kirchräumen spiele, dass es eine größere Offenheit gibt seitens der säkularen Musikerinnen und Musiker zu sagen, wir schätzen, wenn die Musik über sich selbst hinausführt, wenn sie spirituelle Qualitäten mit sich bringt, zum Beispiel, dass es kollektiv ist oder dass es wie ein Ritual wirkt, was ihr da macht. Und dann wird auch, was belegbar ist durch die veröffentlichten CDs, immer mehr Sakralmusik entdeckt als Quelle, die dann umgewandelt wird.
Als Standard.
Sozusagen als Standard, genau. Als thematisches Motiv in Rohform. Und das zeigt natürlich, also finde ich ganz stark, dass es eine Sehnsucht nach so etwas gibt in unserer Gesellschaft. Vielleicht nicht nach protestantischer Kirche sofort oder automatisch, sondern tatsächlich einfach erstmal nach Ritual, nach etwas Ordnendes, was uns Kultur immer mitbringt, was unser Leben unter neuen Perspektiven setzt. Und ich glaube, dass da Jazz eine ganz entscheidende Rolle spielen kann. Darauf weise ich in dem Buch auch hin, weil Jazz so eine fluide und schnelle Musik ist. Man kann sich auf die Gegenwart sehr schnell einlassen. Andere Musikstile brauchen teilweise länger, beziehungsweise da sitzt dann noch ein Produzent, der sagt, nee, das funktioniert nur so und so. Und Jazz ist da doch ein Tick autonomer.
Das Interessante ist, also einerseits öffnest du ja das Feld ganz weit und sagst nicht Jazz und Kirche und Christentum, sondern wirklich Spiritualität. Das, worauf sich viele sagen würden, das interessiert mich irgendwie, da habe ich irgendwie einen Sensus für. Kirche ist nochmal ein zweiter Schritt. Und zugleich verdichtest du das aber auch, indem du sagst Ritual. Denn Ritual ist ja nun mal nicht was Offenes, sondern Ritual ist schon, also wenn ein Ritual ist, dann ist das schon mal ein Eingriff in die Situation, wie eine Gruppe sich befindet. Also zusammenschließen, eine gewisse Regelmäßigkeit, bestimmte Regeln, also eine Verknappung von Wahrnehmung. Das Ritual hat ja was mit Strenge auch zu tun, man macht weniger. Und das öffnet aber einen Raum. Also finde ich ganz interessant, Spiritualität kommt so offen daher. Manchmal ist es ja auch so ein Laberbegriff. Aber Ritual meint schon noch mal was Festeres.
Ja, für mich steckt ja auch Verwandlung drin. Also das ein Ritual verlässt man nicht, ohne dass irgendwas damit passiert ist. Entweder eine Einsicht, das funktioniert für mich nicht, oder ich kann es gar nicht genau beschreiben, dass etwas passiert ist. Und diese Verwandlung ist essentiell für mich bei dem spirituellen Gehalt von Jazz, dass die Musik etwas will, eben nicht nur das Erzählen, sondern auch eine Verwandlung erzielen will im Hören. John Coltrane, um den wieder zu bemühen, der ja sehr sprachfähig war, aber seine Musik sagt immer, I want to lift people up. Und das war wirklich wörtlich gemeint im Sinne von erheben aus sich selber heraus hin zu etwas Neuem. Und ich glaube, dass viele Hörer und Hörerinnen von Jazz das kennen. Das verlässt dann auch die Ebene des typischen bei uns so kultivierten Musik, also Musikhörens. Das haben die aber gut gemacht. Das war aber virtuos. Wir klatschen jetzt nach der schnellen Kadenz des Solisten, weil das natürlich jenseits der Kategorien des typischen Virtuosen angesiedelt ist, was ja unser Konzerterleben zumindest sehr stark prägt teilweise. Und ich finde, das ist sehr gesund, weil unsere Gesellschaft ja doch sehr stark die Virtuosen, die Perfektion feiert medial oder das einfordert teilweise. Ja. Und ich sehe das ein bisschen als eine kulturelle Gegenströmung, die zeigt, es gibt etwas anderes alternativ, was dich anders ergreift und mitreißt.
Und dann kann man auch schon mal richtig falsch spielen. Oder das man kann sich beim Jazz dann mal verirren, da muss man wieder zurückkommen.
Ganz genau, und das war die Kernqualität von Jazz, wirklich, dass Musikerinnen auch gesagt haben, wir spielen jetzt Anti-Jazz. Es gibt das schöne Zitat von Brent Shorter, nachdem die immer im Plug-Nickel jeden Abend gespielt haben, Miles Davis, jetzt machen wir einfach komplett das Gegenteil von dem, was wir am Tag vorher gespielt haben. Und man kann es diesen Aufnahmen anhören, dass sie das ausreizen. Und die Freiheit hast du vielleicht bei den Berliner Philharmonikern nicht zwingend.
Du hast sie aber auch im Pop nicht.
Genau, im Pop
das
auch nicht.
Also viel, viel stärker. Ich bin ja noch in den 80er Jahren auch sozusagen mit selbstgemachtem Pop aufgewachsen, mit Punk und New Wave, wo eben schlechte Musiker tolle Songs gemacht haben und darauf stolz waren. Ja. Also da werden natürlich Popsongs viel, viel stärker formatiert. Mhm. Aber auch wenn man jetzt nicht nur Konzerte hört, sondern Platten, CDs sich anhört, oder Alben sich richtig produziert, wie die nicht im Flow entstanden sind, sondern Stück für Stück zusammengebastelt, die Takte einzeln zusammengebastelt werden, so dass man selber dann zwar ein perfektes Hörerlebnis hat, aber ein Flow sich bei der Produktion nicht eingestellt haben kann.
Ja, ich habe neulich die Partituren von Glenn Gould gesehen aus einem Archiv, wo er nach den Aufnahmen fürs Wohltemperiert Klavier, ich glaube, das diese zweite Aufnahmesession genau markiert hat. Also diese Achtel nehmen wir hier, diese 16 sind wirklich Mikroausschnitte. Pro Fassung, glaube ich, 60 bis 70 Edits von diesen kurzen Stücken. Und da habe ich auch gedacht, das ist eine Meisterleistung, weil ich die Musik total mitreißt beim Hören. Aber gleichzeitig leben wir eben in veränderten Zeiten. Wir leben mit künstlicher Intelligenz, mit den Herausforderungen, was alles anders perfekter gedacht werden kann und ausgeführt werden kann. Und da sehe ich Musik in der jetzigen Zeit fast in der Verantwortung, einen anderen, quasi in eine andere Richtung einzuschlagen wieder und uns deutlich zu machen, wir können uns auf das zurückziehen, was uns aus diesem Perfektionismus erstmal herausziehen kann. Das ist genauso wichtig. Weil alles das, was produziert werden kann, wird produziert, so wird schon Musik bei Spotify sortiert. Und das wird sich vertiefen, wie wir Musik sozusagen perfektioniert hören können, angepasst an uns. Was sich nicht vertiefen wird, weil es viel schwieriger ist die Frage, was fordert uns denn eigentlich noch heraus? Wo können wir kein Like setzen, sondern wo müssen wir hinhören, um zu gucken, was macht das mit mir?
Wo komme ich aus der Bewertung aus der Bewerterrolle raus?
Genau, richtig.
Und bin Teil der Musik. Das ist natürlich auch nochmal eine Frage an das religiöse Feld. Also wenn Jazz in diesem Sinne was befreiend Disruptives hat,
ja.
Also immer mal ein bisschen nerven und aufbrechen und in einen Fluss kommen, ist es ja auch eine starke. Heißt Jazz und Spiritualität ja nicht nur, oder haben wir jetzt als Kirchenleute irgendwie eine Quelle, an die wir andocken können, sondern ist ja auch eine Verunsicherung.
Ja.
Also so wie eine Öffnung des Spirituellen eine Verunsicherung ist, wird das ja nochmal vom Jazz auch befördert.
Das stimmt, genau. Ja. Und ich wünsche mir natürlich mehr Dialogräume, wo man das vielleicht mal gemeinsam erprobt. Also ich habe ja selber, wenn ich in Kirchen Jazz-Gottesdienste gestalten durfte, oft erlebt, es gibt dann auch so einen Kurzschluss, so jetzt tauschen wir einfach die Musik eben durch Jazz aus oder durch Jazz-Arrangements von Chorälen. Dadurch wird das aber kein anderer Gottesdienst, weil dieses Element, das Suchen, was du gerade so schön beschreibst, das ist dann natürlich nicht automatisch da. Das muss eben auch von der ganzen anderen Seite dazukommen, der Theologie. Und das ist ein Traum von mir, weil ich das in einigen anderen Ländern gesehen habe und freue mich natürlich immer wieder, wenn sich solche Möglichkeiten auch in Deutschland ergeben würden. Aber da muss man eben, ja, muss man tatsächlich beide sagen, im Dialog, Theologie und Musik, wir müssen hier frisch anfangen.
Ja, ein kluger Kollege hatte mal ein Sabbatical genutzt, um ein bisschen rumzufahren, zu gucken, wo läuft eigentlich Gospel, Gottesdienst und so.
Mhm.
Und sein Aha-Erlebnis war nach so einem halbjährigen Studium und viel Rumreisen und Zuhören, völlig egal, welche Musik gespielt wird. Es geht um die Art des Gottesdienstes.
Genau, ja.
Und wenn die Art des Gottesdienstes eine andere wird, körperlicher, dialogischer, wie auch immer,
ja,
wird die Musik wie von selbst eine andere.
Ja.
Aber es ist eben nicht andersrum. Wir haben Gottesdienst und machen
das
Vorspiel kommt ein Jazz. Aber jetzt habe ich eins meiner ewigen Lieblingszitate mitgebracht. Das wollte ich dir mal vorlesen und bin mal gespannt, was du dazu sagst, weil das, was du über den Jazz schreibst und erzählst, das kann man auch sehr gut über Lyrik sagen.
Mhm.
Und mal einer meiner ewigen Helden, der polnische Dichter Czesław Miłosz, hat mal gesagt, und jetzt hör mal ordentlich zu, dann kannst du reagieren. Er hat mal geschrieben, das, was unser Leben und unser Innerstes am tiefsten berührt, nämlich die Vergänglichkeit des Menschen, die Krankheit, der Tod, die Armseligkeit der Überzeugung und Gedanken, all das kann nicht in der Sprache der Theologie ausgedrückt werden, da diese seit vielen Jahrhunderten nichts anderes tut, als alle Aussagen zu einer glatten Kugel abzurunden, die sich leicht hin und her rollen lässt, die man aber nicht fassen kann. Die Lyrik des 20. Jahrhunderts hingegen ist dort, wo sie sich mit dem Wesentlichen befasst, nichts anderes als ein Zusammentragen von Daten über die letzten Dinge im menschlichen Dasein, und dabei hat sie ihre eigene Sprache ausgebildet, die von den Theologen benutzt werden könnte oder eben nicht.
Dem kann ich erstmal sehr zustimmen, und ich glaube tatsächlich, dass das auch für mich ein wesentlicher spiritueller Aspekt von Jazz ist, wenn es diese Schroffheit mit sich bringt, was ganz Essentielles zu sagen. Das kann ich durch die Jazz-Geschichte belegen, denn die Musiker, die zum Spiritual Jazz zugeordnet werden, bringen immer diese Schroffheit, diese Frischheit mit und diese Essentialität. Das ist jetzt nicht um eine Komplettierung, es ist so schön gesagt, wir komplettieren jetzt noch den Bebop, machen ihn noch einen Tick runter, oder das, was heute gern gefeiert wird, wenn jemand möglichst perfekt über, im Studium ist ja auch wichtig, über Coltrane Changes spielt, über komplizierte Harmonik. Das interessiert natürlich an dieser, hinter der polierten Oberfläche erstmal nicht zwingend, weil es nicht an die Essentialität rankommt. Und das zeigt sich im Jazz sehr stark und vielfach wird Jazz auch so rezipiert, dass gesagt wird, hier kommen diese großen Themen zum Vorschein. Das freut mich immer wieder sehr, gerade in der Begegnung mit Menschen, die aus einer anderen Generation noch kommen. Letztes Jahr hatte ich ja Joachim Kühn zum Festival eingeladen über Spiritualität und Jazz.
Ein Altmeister.
Genau, der genau mit dieser Energie dann gespielt hat und alle Geister aus dem Klavier entlockt hat, die es gab, ohne dass er selber jetzt einen Bezug zur Religion hat oder das wirklich auch ablehnt und sagt, nee, die Musik offenbart ihn da alles. Aber es war für alle spürbar, dass das auch eben genau ein Weg sein kann, wenn man so mit seinem Instrument umgehen kann. Das fand ich wunderbar. Und das ist in der Tat das, was ich mir mehr wünsche, wenn das wahrgenommen wird, weil diese Dinge kommen vielleicht bei Lyrik noch einen Tick mehr zur Sprache als im Jazz, weil wir eben doch sehr an diesen polierten Oberflächen hängen. Das ist auch natürlich Teil davon, dass Menschen Jazz überhaupt noch hören und konsumieren in unserer Kultur.
Ja, ich habe mir so drei Stichwörter aufgeschrieben, als ich dein Buch gelesen habe. Was macht das eigentlich, was macht das Besondere von Jazz aus und was ist sozusagen eine Verbindung dann nochmal zur Spiritualität? Das hast du nicht so geschrieben, aber das waren so Assoziationen, die hatte ich. Das erste Stichwort war Schmerz. Mhm. Zweites Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe, war Wahrhaftigkeit. Mhm. Und das dritte, anders schön, habe ich. Also eine Verbindung tatsächlich, dass Jazz eben auch wirklich ein Ort ist, an dem, so ist es ja historisch.
Ja.
Das ist keine Wohlstandsmusik.
Ja.
Das ist schmerzgetränkt.
Ja.
Existenziell, politisch, alles Mögliche.
Ja.
Das wird ausgedrückt in einer Weise, die Regeln verletzt, aber dadurch wahrhaftig wird. Und dadurch, auch selbst wenn es mal kraus und chaotisch und anstrengend wird, hat es eine eigene Schönheit.
Mhm. Sehr schön. Du könntest den Fortsetzungsband schreiben.
Nein, das ist nicht
zusammengefasst.
Naja, aber vielleicht nochmal, wir haben uns ja, um das nochmal ein bisschen Menschen, die uns zuhören, Lust zu machen. Wir haben uns entschieden, jetzt hier diesen Podcast nicht zu unterbrechen mit Klangbeispielen, weil dafür braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit.
Genau.
Und wir wollen da nicht solche Jingles einblenden. Aber wenn du sagen würdest, und muss man ja sagen, bei Lyrik ist es genauso, wird wenig gelesen, hat auch löst auch Schwellenangst aus.
Ja.
Oh Gott, das ist kompliziert, verstehe ich nicht. Jazz löst auch was aus, was nicht immer dazu führt, dass Leute hinrennen.
Ja.
Also es gibt ja auch sozusagen den Angeber-Jazz, es gibt die Jazz-Puristen, die dann einen immer gleich beschimpfen, wenn man irgendwas falsch macht oder so.
Ja.
Wenn du sagst, deshalb hören zu wenig Menschen Jazz.
Ja.
Wenn du sagst, es gibt so ein, zwei, drei Künstlerinnen und Künstler, wo ich sagen würde, hört euch mal an, besorgt euch mal was oder hört mal irgendwo rein, die einerseits euch einen Eindruck davon geben, was das für eine Musik sein kann und was das für euch beim Zuhören sein kann und wo eben auch so diese Spiritualität in besonderer Weise ein Fall ist. Du hast in dem Buch, das kleiner Spoiler, wer sich das besorgt findet, sehr ausgeführte Hörhinweise und Tipps, aber jetzt mal für die, die einfach erst nur mal so reinhören.
Ja, ich würde sagen, für Vocal Jazz bleiben wir nah dran. Kopenhagen, Janne Mark, die Sängerin, die letzte CD ist Kontinent mit Arvid Henriksen, Trompete. Sehr schöne Band, ganz tolle Stücke. Da kommt die ganze Brücke von Kirchenlied bis Volkslied bis eigene Kompositionen über Schicksal von Europa zum Tragen.
Sag doch mal den Namen.
Janne Mark.
Janne Mark, okay.
Genau, bei Act Records erschienen.
Mhm.
Dann würde ich auf jeden Fall Brian Blade, Fellowship Band, die neueste CD, King's Highway, empfehlen. In einer ähnlichen Mischung, kulturell und komplett anders grundiert, für Instrumentalmusik, weil dort eine ähnliche Expressivität und anderer Klangraum dann durch die Instrumentalität nochmal entsteht. Natürlich, weil sie mein Buch auf den leider nun doch im letzten Jahr verstorbenen Saxophonisten Wayne Shorter hinter für mich eine ganz wesentliche Stimme war, in dieser Verbindung, in seinem Fall auch von Buddhismus und Jazz. Und den kann man nicht oft genug hören, deswegen auch die neue, dann die letzte CD, die Oper von ihm, von Wayne Shorter. Und vielleicht zuletzt definitiv auch der nun schon verstorbene Pharoah Sanders mit dem Projekt, was ich auch bespreche in dem Buch, was ich extrem spannend finde mit Sinfonieorchester und Elektronik. Und jetzt als junge Stimme vielleicht noch zuletzt, weil jetzt kommen wir sofort in die Aufzählung von vielen anderen Musikerinnen und Musikern. Emmanuel Wilkinson, das ist ein junger Saxophonist, der wirklich eine ganz eigene Sprache aufgrund auch seiner spirituellen Überzeugung findet für sein Instrument und für die Band, mit der er arbeitet. Und der hat schon hier auch gute Wellen ausgelöst beim Jazzfestival. Da bin ich hoffnungsvoll, dass da mehr passiert in der Wahrnehmung seiner Musik und von den Menschen, die in dieser Tradition arbeiten.
Vielleicht nur eine Assoziation. Vielen Dank erstmal für diese tollen Hinweise. Werde ich nachher gleich mal dran machen. Etwas, was mich beim Jazz wirklich überzeugt und oft auch berührt, ist, dass alte Leute da richtig noch im Geschäft sein können. Also Jazzmusik ist eine arme Kunst. Es gibt ja Untersuchungen, wie wenig man da verdient.
Ja.
Aber es ist eine Möglichkeit, wirklich in eine der wenigen Musikformen, auch von populärer Musik, wo man in Würde altern kann.
Ja.
Das ist im Pop und im Rock nicht gegeben.
Ja.
Und deshalb gibt es da einige wirklich große alte Personen, und Pharoah Sanders zum Beispiel.
Ja.
Man kann den ja auch erst als ganz späten Künstler für mich entdeckt habe.
Klar, ja, ja. Ja.
Da hat man da eine ganz große Chance, wirklich auch nochmal aus dem Reichtum von alten Menschen etwas zu gewinnen.
Ja, sehr schön, ja, dass du das so betonst dann. Ich betone das selber manchmal auch, merke aber, ich nehme das als selbstverständlich hin, weil wir so geprägt sind. Als junger Musiker hatte ich immer Unterricht bei Menschen aus verschiedenen Generationen und es war immer am spannendsten fast, Leute zu haben, wie mein Lehrer in Boston, der dann an die 80 ging und noch zu dieser Gründergeneration von Bebop-Musikern gehörte. Das ist normal im Jazz. Eigentlich sollten wir das mehr wertschätzen, eben auch nicht nur in unserem Bereich, sondern generell in unserer Gesellschaft, dass wir voneinander über die Generationen lernen. Denn was ja Jazz mit sich bringt, ist, dass die Leute immer dran waren am Puls der Zeit. Die haben ihren Stil damals nicht gemacht, weil ein Produzent sagte, ich habe eine coole Idee, macht mal neue Musik hier, Bebop. Sondern die haben das ja selber machen müssen und sich gegen Widerstände durchsetzen müssen. Das durchzieht die Geschichte des Jazz. Insofern ist es besonders spannend, mit diesen Menschen zu sprechen in einer Zeit, wo wir oft so darauf warten, dass jemand anruft und sagt, ich habe hier das Rezept für die Rettung der Welt. Mhm. So ist es halt nicht gewesen. Ja.
Vielleicht ein letztes noch. Würde ich gerne noch mal wirklich auf die christliche Kirche zurückkommen.
Gut.
Von der Weite des Jazz und der Spiritualität. Es gibt ja doch nicht viele, aber immer wieder begeisterte Leute, die wirklich auf Top-Niveau, aber auch manchmal sozusagen auch auf einem hohen Amateurniveau Jazz-Gottesdienste machen und versuchen, das wirklich auch in die Kirche richtig zu holen und da wirklich ein christliches Ritual damit zu verbinden. Machst du ja zum Teil auch oder nicht? Oder wie ist sozusagen deine Geschichte zum Thema Jazz-Gottesdienst?
Ja, ich habe über die Jahre, ich habe ja mal zusammengezählt, so 500 davon gemacht, in irgendeiner Form, also meistens ja dann alternative liturgische Form, also Andachten. Genau, ich habe dazu ein sehr schönes Verhältnis und habe aber auch gelernt, ich müsste das wirklich lokalisiert, also an einem Ort kontinuierlich mit einem festen Kreis, ein Kollektiv von Menschen machen, damit es wirklich wächst, so wie das auch jede Bach-Kantate mal erlebt hat oder jedes andere geistliche Werk, was heute noch viel gestaltet wird, weil die Musik eben mit dem Ritual in Verbindung eingeht, die muss man wiederholen, damit es ein Ritual wird, so richtig. Und man muss voneinander lernen können. Und das wäre für mich der Tipp für die evangelische Kirche Deutschlands. Richtet doch Orte ein, wo man mit dieser Musik wirklich als Kirchenmusik arbeitet. Ihr müsst die Leute nicht ausbilden, die gibt schon. Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker, top ausgebildet. Interesse an Kirchenmusik, ladet die ein und macht mit denen was, aber kontinuierlich. Nicht für einen besonderen Gottesdienst, sondern wirklich kontinuierlich als Orte. Das wäre für mich auf jeden Fall ein starker Wunsch und auch eine Hoffnung, dass da vielleicht in einer Zeit, wo die Kirchen nicht 24 Stunden lang durchgebucht sind für Veranstaltungen, Freiräume entstehen für die Musik.
Ich kenne das, dass das in Deutschland auch wirklich dann auch ein kirchenpolitischer Punkt ist. Das muss auch auskömmlich finanziert sein. Da muss man auch eine Stelle dafür haben und so. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer in der Schweiz. Gibt es da sowas? Oder gibt es oder Skandinavien? Kennst du andere Länder, wo es sowas tatsächlich gibt, wo man da mit Erfahrung gemacht hat?
Ja, also in der Schweiz gibt es ja in Zürich jetzt so eine Initiative für eine Jazzkirchenarbeit. Das ist dann so eine Teilzeitstelle für einen Pfarrer und für einen Jazzmusiker. Der Pfarrer hat natürlich dann insgesamt eine volle Stelle, Jazzmusiker arbeitet in anderen Kontexten. Und so setzt sich das regelmäßig zusammen und das wächst. Das hat Erfolg auf vielen Ebenen, auch weil das sozusagen eine neue Community an die Kirche anbindet. Also das wäre ein Beispiel.
Okay.
Dann gibt es in Kopenhagen die Janne Mark, die ich da beschrieben habe, als Sängerin, die ist gleichzeitig als Kirchenmusikerin angestellt in einer Kirche und macht dort regelmäßig Jazz-Gottesdienste, aber es entstehen auch viele andere Formen von der Verknüpfung von eben Jazz-Community, wie das Festival, Jazzfestival Kopenhagen ist Teil der Kirche. Viele Jazzmusiker feiern dort mal einen Geburtstag, Hochzeiten, Beerdigungen. Es entstehen eben neue Begegnungsräume zwischen der Kultur, die sonst, wie du ja auch sagst, so ganz anders operiert als vielleicht das, was wir so in Kirchen erleben, auch von ihrem Einkommensstatus und von der Mobilität. Und dort sind das so Räume, wo Menschen andocken können. Also Brausons Kirche in Kopenhagen kann ich sehr empfehlen dafür. Dann hat der Jazzmusiker Todd Gustafsson, der ja das Vorwort für den Essay geschrieben hat von mir, eine Kirchenmusikerstelle seit ein paar Jahren. Die norwegische Kirche ihn als Komponisten schätzt, als jemand, der einen Zugang zur Kirchenmusik hat und hat dann eben die Möglichkeit eröffnet, dass er als Kirchenmusiker arbeiten darf. Und er macht das sehr gewissenhaft, so wie er auch sagt, also für ihn ist ein Gottesdienst oder eine Trauung oder auch eine Beerdigung zu spielen, dasselbe wie ein Konzert. Ich nehme ihn da so ab, weil ich seine Musik kenne und seine Intensität, weil er sagt, es ist ja, da geht's ja ums Essentielle. Ja, wenn die Menschen eine Beerdigung haben, dann kann ich da ja nicht sitzen und sagen, oh, das ist eine Beerdigung. Das ist ja das Essentielle, was sie ausmacht, genauso wie im Konzert. Und umso mehr solche Achsen entstehen, umso mehr wird auch die Wertschätzung von Musik insgesamt in unserer Gesellschaft wachsen. Und die Evangelische Kirche Deutschland wäre sehr gut beraten, den Impulsen im Umland sozusagen zu folgen.
Ein gutes Wort zum Schluss, lieber Uwe. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, doch ein kleiner Werbehinweis. Uwe Steinmetz, Jazz und Spiritualität, schlicht der Titel. Ein ganz tolles Buch, sehr gut zu lesen und mit ganz, ganz vielen Hinweisen am Schluss, wie man sich selber auf die Entdeckungsreise begeben kann. Vielen Dank.
Gerne.